Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky. Ich wünsche einen guten Morgen. Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit ich die Welt fasste. Das ist einer dieser schönen Sätze von Johann Wolfgang von Goethe. Und welcher Satz könnte besser passen zu einem Mann des Auges und der Kamera, der einer der wichtigsten afrikanischen Fotografen ist? Vor allem, wenn der selber auch noch sagt, Fotografie ist ja Schreiben mit Licht. Das hätte Goethe gefallen. Ich heiße den diesjährigen Preisträger der Goethe-Medaille, Akin Bodi, Akin Bi, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch.
Sie haben mal Literaturwissenschaft studiert. Mhm. Was ist denn bei Ihnen, bei Goethe am liebsten oder haben Sie auch einen Goethe-Lieblingsspruch?
Ah, das ist schwierig. Ich habe Goethe nie so richtig so auswendig gelernt. Deswegen habe ich nicht so einen Lieblingsspruch von ihm. Aber ich mag sehr gern seine Gedankenwelt eigentlich. Er hat über Farbe geschrieben, auch so unterschiedlichsten Sachen. Das fand ich sehr, ist wirklich ein Genie, wenn man so sagen kann.
Akin Bodi, Akin Bi, britisch-nigerianischer Fotograf, heute unser Gast, der seit 25 Jahren in Berlin lebt und einer von drei Trägern der Goethe-Medaille 2016 ist. Neben dem ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowitsch und dem Direktor des Georgischen Nationalmuseums David Lord Kipanice. Sie alle haben sich in besonderem Maße im Ausland um die deutsche Sprache und den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht. Das ist die Voraussetzung, um die Goethe-Medaille zu bekommen. Wie haben Sie das als Fotograf getan, Akin Bodi, Akin Bi?
Erstens, es war eine Überraschung für mich, diese Auszeichnung zu bekommen. Wirklich eine Ehre. Seit den 80er Jahren habe ich eigentlich mit Goethe zu tun, Goethe-Institute, hauptsächlich in Nigeria, aber dann später noch in Johannesburg oder auch in Khartoum in Sudan, in Addis Abeba auch. Ich habe dann ab den 90er Jahren mehr Workshops gemacht, so Masterclasses-Workshops.
Für junge afrikanische Fotografen.
Afrikanische Fotografen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt eine Goethe-Medaille gibt. Und dann war wirklich diese Überraschung letztes Jahr, wo das mir dann gesagt wurde, dass ich, wenn ich das möchte, könnte das eine Goethe-Medaille bekommen.
Wie haben Sie sich da gefühlt?
Das ist nicht nur für mich, so sehe ich das, sondern auch für alle meine jungen Kollegen, die auch über die ganzen Jahre mit mir zusammen großen Austausch gemacht haben. Weil ich sehe Masterclass und Workshops nicht, als ich da ein Master bin oder ein Führer oder ein Leiter, sondern eher, dass es ein Austausch ist. Ich lerne von Ihnen, von den jungen Kollegen und Sie hoffentlich von mir.
Wenn Sie das mal so vergleichen, Fotografen in Afrika, junge Fotografen in Afrika, Fotografen dann hier in Deutschland, ist da irgendwas fundamental anders oder sind Fotografen alle gleich?
Es gibt einen leider fundamentalen Unterschied. Dieses Niveau hier in Deutschland, auch in England oder Frankreich oder woanders, auch Belgien, Holland, wesentlich höher ist als in Afrika allgemein. Ein Land in Afrika, wo das Niveau ähnlich ist, ist Südafrika.
Welche Arbeitsmöglichkeiten, welche Auftraggeber haben Fotografen in Afrika, aber dann sagen wir mal auch in anderen Ländern wie Nigeria oder dem Sudan?
Südafrika ist ein bisschen anders. Die haben gute Veröffentlichungen, so Zeitschriften, Zeitungen. Und da finden einige Fotografen jetzt Arbeit. Einige Fotografen haben sich auf künstlerischer Ebene versucht, Zukunft aufzubauen. Also erfolgreich, aber nicht sehr viel. Und manche dann machen so Kommerz, so Werbung. Und was sehr gut überall in Afrika jetzt zurzeit so eine Art Modernische ist, ist Hochzeitsfotografie. Und da verdienen manche Fotografen gutes Geld. Aber es ist oft sehr, sehr schwierig. Und viele dann haben so eine Ausbildung und danach hinterher haben leider keine Arbeiter.
Früher war es ja so, dass irgendwelche Fotografen von großen Medien, Magazinen, Zeitungen, Agenturen dann aus den westlichen Ländern nach Afrika reisten und dort die Afrikaner fotografiert haben. In der Laudatio, die auf Sie dann in Weimar bei der Verleihung der Goethe-Medaille gehalten wurde, da gibt es einen Satz, der lautet: Es gibt eine Tradition von privilegierten, nicht einheimischen Fotografen und Fotografinnen, die uns fremde Kulturen zeigen, die sie zwar nicht verstehen, aber uns dennoch erklären und verständlich machen wollen. Mhm. Wenn ich mir angucke, was Sie da jetzt leisten für die Ausbildung von jungen afrikanischen Fotografen, haben wir in ein paar Jahren oder in 10 oder 20 Jahren es so, dass wirklich Einheimische mit ihren Augen und ihrer Kameralinse uns die afrikanischen Länder präsentieren?
Ja, das ist schon im Gange schon. Und es gibt wirklich überall von in Afrika jetzt Beispiele davon. Eine würde ich gerne erzählen, ist Saneli Moholi, eine Aktivistin aus Südafrika, die ist auch, gehört zu dieser LGBT-Gemeinde.
Was ist das?
Das ist diese Lesben.
Gay, ja, so Transgender.
Weiter. Ja. Und sie hat sehr, sehr starke, intensive Porträts von betroffenen Frauen und Männern fotografiert. Und das ist wirklich eine sehr gute Sache. Die war auch sogar bei der Documenta 2012. Aber nicht nur sie, es gibt andere, also afrikanische Fotografen, die jetzt Afrika so zeigen, darstellen, wie es ist. Und nicht wie dann eben so Nicht-Afrikaner, oft, nicht alle, oft früher Afrika dann als eine Art so, entweder so ein Paradies, so mit Tieren und edler Wilde. Dann gibt es so diese Bilder dann von Elend, von Hungersnot und Katastrophen und so weiter. Und das ist oft dann verzerrender, weil es gibt auch ein ganz normales Leben. Ne? So Kinder, die zur Schule gehen und Familien, die versuchen dann jeden Tag alles so gut wie möglich zu gestalten. Und Menschen, die einfach so ihr Leben 60, 70, 80 Jahre leben. Ne? Das ist nicht alles nur Hungersnot und Elend und Katastrophe.
Akin Bode, Akin Biyi, britisch-nigerianischer Fotograf, heute im Gespräch bei Deutschlandradio Kultur. Ihre Fotos von den afrikanischen Megastädten werden weltweit ausgestellt. Erzählen Sie uns doch mal, mit welchem speziellen Blick, mit welchem Auge, mit welcher Kameralinse Sie sich die Menschen und die Städte angucken und dann dokumentieren.
Ich versuche empathisch, mit sehr viel Verständnis und sehr viel Hingabe, diese Städte zu verstehen. Das bedeutet, dass ich sehr oft zu Fuß gehe. Ich bewandere diese Städte, die Straßen. Und über die Jahrzehnte habe ich dann bestimmte Themen im Kopf immer wieder. Das sind eben die Straße, die Architektur, die Marktplätze, so Plätze, der Verkehr und dann auch die Natur in der Stadt, die Tiere auch, so Hunde und Katzen und dann auch so Sachen, die mir sehr stark so auffallen, ne? Etwas zum Beispiel auch Fotogeschäfte, weil ich bin selbst Fotograf und dann ich mag gerne auch wie Fotogeschäfte oder Fotoautomaten oder Fotokiosks sich anbieten, ne? Weil jeder ist mehr oder weniger mit sich selbst sehr beschäftigt. Und bei mir ist es eher so, dass ich versuche, nach wie vor meine Umgebung zu verstehen. Aber mit Sympathie, mit Empathie. Ich sage immer, die Kamera ist nicht so wichtig. Wichtiger ist eigentlich das innere Auge. Was sehe ich? Wie verstehe ich, was mir auch jetzt da gerade begegnete? Ob das jetzt ein Billboard ist, so eine Werbeplakate ist oder eben Menschen, die gerade da vorbeigehen oder ein Bus ganz voll mit Menschen oder auch, komme gerade jetzt aus Khartoum in Sudan, so diese wunderschönen Bäume dort, so Palmen und ganz andere große, starke Bäume. Ich versuche, diese Bäume auch zu sehen. Wie erleben Sie auch diese Stadt?
Weil wir von Bäumen Weisheit lernen können, haben Sie mal gesagt. Mhm. Was meinen Sie damit?
Manche Bäume leben sehr, sehr lange, so über hunderte von Jahren, ne? Und sie sind richtig fest da in der Erde und zeigen uns Menschen viele, wie wir eigentlich sein sollten. Ne? Aber oft leider, denn heutzutage, wir sind so oberflächlich geworden. Wir ignorieren sie, wir gehen an denen vorbei oder die werden so niedergehauen und so weiter. Und das ist oft so traurig. Dann gerade in den vielen afrikanischen Städten waren früher viele Bäume eingepflanzt und jetzt wegen dieser Städtevergrößerungen sind sie wieder abgeholzt worden, ne? Was schade und traurig ist.
Wenn Sie für eine Ihrer vielen Ausstellungen, ob die jetzt in Deutschland sind, in Frankfurt, Berlin, Dresden oder ob die in Tokio, Paris, Johannesburg oder auch auf Havanna, in Havanna auf Kuba sind und Sie gucken sich alte Fotos an, entdecken Sie da manchmal noch so Kleinigkeiten, Facetten, die Ihnen 10 Jahre vorher überhaupt nicht aufgefallen sind?
Schon, ich sage immer, dass man kann nie genug hinschauen, man kann nie genug auch sehen, ne? Und daher ist ein Foto wirklich nicht nur ein Dokument, sondern auch ein historisches Merkmal. Man kann immer wieder was Neues in Fotografien entdecken. Ne? Und das finde ich faszinierend. Ne?
An ein und derselben Fotografie.
Genau, auch in meinen eigenen. Ne? Wir leben so sehr an der Oberfläche. Und Fotos haben eine Tiefe. Und man muss da sich hineinbegeben, um diese Tiefe zu entdecken.
Sie haben ja gesagt, man braucht ein Jahr, bis man in einem Foto wirklich alles entdeckt hat, was da drin ist.
Das war ein bisschen übertrieben. Aber ich meinte damit, dass man braucht wirklich Zeit, um überhaupt Bilder richtig anzuschauen, richtig zu verstehen, sich selbst hineinzubringen. Und diese Zeit ist sehr individuell, aber man braucht wirklich Zeit.
Selfies sind nicht Ihr Ding. Sie fotografieren mit einer alten analogen Kamera und Sie fotografieren grundsätzlich schwarz-weiß. Warum?
Grundsätzlich schwarz-weiß nicht. Ich fotografiere ab und zu auch Farbe.
Aber hauptsächlich schwarz-weiß.
Hauptsächlich schwarz-weiß, ja. Analogkamera aus den 60er, 70er Jahren hergestellt, weil es eigentlich so mein Handwerkszeug ist. Ich arbeite sehr gern damit und komme ganz gut zurecht.
Ja, weil Sie sie nur verlässt. Sie haben mal gesagt, verlässlich finden Sie nur die analoge Kamera. Nur auf die können Sie
das
sich
ist
verlassen.
Vielleicht so viel. Aber das nicht ganz. Digital ist auch wirklich gut. Es ist nur, dass diese Analog-Technologie, ich bin damit aufgewachsen und fühle mich auch ganz gut zu Hause damit. Die Digitaltechnologie, wenn ich da Workshops mache und so, die fast alle machen mit Digitaler. Aber ich mache weiter mit Analog.
Und wie viel Zeit verbringen Sie dann in der Dunkelkammer? Sie müssen dann ja auch entwickeln.
Ja, sehr viel Zeit. Ich mache das aber gerne. Es ist halt auch, eben, das ist ein Arbeitsprozess. Und ich bin auch sehr Jenner. Das heißt dann, ich mache eine Aufnahme, ich kann das Bild auch noch nicht sehen. Dann gehe ich in die Dunkelkammer, entwickle, sehe ich dann das Negativ, dann das Kontaktbogen, sehe ich dann das Positive und dann Vergrößerung. Ich mag das sehr, sehr gerne.
Und warum ist es meistens schwarz-weiß?
Es ist eine Art grafische Sehweise und das liegt mir auch sehr nah. Dieses grafische, dieses reduzierte Farbspektrum. Ich sage immer, dass Schwarz-Weiß sind auch Farben, ne? Aber reduzierter.
Wenn Sie jetzt durch so eine Stadt laufen und Sie halten die Kamera einfach irgendwo hin, die Leute kriegen das doch mit. Das ist ja doch schon eine ziemlich große, sagen wir mal, ich glaube so 25 gut Zentimeter hoch, also nicht so eine winzige Digitalkamera eben. Wie reagieren die dann? Fühlen die sich da nicht, dass sie so ein Voyeur sind, der die jetzt ablichtet?
Das nicht, sondern früher, vor 20, 30 Jahren, waren die ein bisschen überrascht über diese Art Kamera. Inzwischen gibt es große Überraschung und viele wollen sogar, dass diese Kamera auch kaufen, abkaufen von mir, um in ihre Vitrine zu stellen oder sein Schmuckstück da in ihr Zuhause. Nicht nur hier in Europa, sondern auch in Afrika. Und inzwischen, viele kennen diese Art Fotoapparat nicht mehr. Und dann immer wieder gibt es Gespräche, die ja manchmal störend sind, weil ich will wirklich fotografieren. Und ich frage, ja, wie alt ist die Kamera und solche Sachen. Ne? Aber ich erkläre dann, wenn ich gut drauf bin, wohl gesonnen auch drüber.
Sie ist Ihnen mal gestohlen worden und dann haben Sie auf dem Flohmarkt wieder gekauft, richtig?
Das ist interessant, dass Sie das auch wissen. Es ist entwendet. Die sind drei Männer im Auto, die haben mich ins Auto reingelockt. Die haben gesagt, die sind Geheimpolizei. Das war in Sudan. Ne? Die waren nicht, die waren Diebe. Dann haben mich ausgeraubt. Zum Glück gab es keine Gewalt. Ne? Und dann haben sie mich auch in der Pampas rausgesetzt. Ich musste so lachen, das war es auch abends, hatte kein Geld mehr. Und dann musste ich wieder zu Hause finden, habe ich auch meinen Weg wieder zu Hause gefunden. Und sofort meine Freunde in Khartoum, Sudan, alarmiert. Und ein guter Freund, Allah, hat dann alle Gebrauchtwarenladen für Fotokameras gewarnt. Und innerhalb einer Woche haben die Diebe versucht, meine Kamera so wieder zu verkaufen, die ganze Tasche. Und da habe ich fast alles wieder bekommen.
Akin Bode, Akin Biyi, zu Gast im Deutschlandradio Kultur, der britisch-nigerianische Fotograf, dem in diesem Jahr die Goethe-Medaille verliehen wurde. Geboren sind Sie 1946 im britischen Oxford. Wie kam es dazu?
Meine Eltern waren damals Studenten in Oxford. Die kamen aus Nigeria, aus Lagos. Und mein Vater hatte ein Stipendium von der damaligen britischen Kolonialregierung. Ich war ihr erstes Kind und kam dann kurz danach mein Bruder auch. Deswegen bin ich in Oxford geboren.
Nigeria war damals britische Kolonie bis 1960. Ihr Vater war dann später der erste schwarze Bürgermeister von Lagos, der Hauptstadt von Nigeria.
Und das war das Grund seines Studiums in Oxford. Er sollte eigentlich das Verwaltungswesen lernen. Ne? Hat er auch gemacht und ist auch sogar Jurist geworden. Dann kamen wir zurück, so ich mit meinem Bruder, meinem kleinen Bruder und meinen Eltern, 1950.
Und Sie haben dann die Grundschule haben Sie dann in Nigeria besucht, aber in Großbritannien ein Internat.
Mhm.
Und da war sie der einzige Schwarze.
Ja, es war sehr interessant, weil diese Schule ist 1563 gegründet worden, in der Nähe von Oxford, Abingdon, ein kleines Städtchen. Und die ganze Jahrhunderte war kein so Afrikaner, bis ich der Erste kam.
Dann mein Sie waren Bruder, der Allererste.
Mein Bruder kam dann 3 Jahre später, er war der Zweite. Inzwischen gibt es sehr viele Nicht-Engländer in dieser Schule. Übrigens, ich möchte erzählen auch, es gibt diese Gruppe Radiohead, die waren auch in dieser Schule. Und es ist eine gute Schule. Damals war der Schuldirektor, so ein wohlgesonnener Mensch, und hat allen zur Schule erzählt, ich bin der Erste und die sollen mich auch gut aufnehmen. Ne? Haben die auch gemacht. Gab es keine rassistische oder solche, gar nichts. Es war eine sehr schöne Zeit.
Und dann sind Sie nach Deutschland zum Studium gekommen?
Nein, dann nach dem Abitur habe ich erst mein erstes Studium in Nigeria gemacht.
Aber dann in Deutschland. Dann sind Sie nach Deutschland und haben Literatur in Heidelberg studiert.
In Heidelberg, ja. Da wollte ich eigentlich promovieren, Literaturwissenschaft. Und dann kam Fotografie. Das war ein Hobby und wurde immer mehr und mehr zum Beruf und auch meine Berufung auch.
Aber nachdem Sie in Nigeria schon studiert hatten, warum muss es dann Deutschland sein? Warum sind Sie dann nicht nach Großbritannien zum Studieren?
Ich war ein Jahr lang dann in England nach meinem Studium, wollte einen Master da machen. Dann kam ich nach Deutschland, um zu promovieren. Ich wollte eigentlich promovieren über vielleicht Kafka, Franz Kafka oder Max Frisch. Die beiden Autoren haben mich sehr interessiert.
Warum?
Kafka wegen seiner, er hat sehr stark, finde ich, Bürokratie beschrieben. Ne? Und Max Frisch hatte eine ganz, ganz feine Art, dieses Nachkriegswelt zu beschreiben. Gerade hier auch hier in Berlin. Ne? Beide haben mich sehr angetan. Ne?
Und das Fotografieren, das war Ihr Hobby und hat sich dann auf einmal zum Beruf entwickelt.
Ja.
Hing es damit zusammen, dass Sie vom Stern, dem Magazin Stern, ich glaube 1987, ein Fotostipendium bekommen haben? Oder ging das schon vorher los?
Schon vorher los. Ich habe einen sehr engen Kindheitsfreund, J.D. Adeniyi Jones, und der hat Fotografie studiert in London. Ich war dann eben Hobbyfotograf. Und 1977 gab das größte bis dahin schwarzes Festival von allerlei schwarzer Kunst in Lagos, in Nigeria. Und der wollte hingehen zu fotografieren, hat mich dazu gebracht, komm mit, bin ich auch mitgegangen. Und seitdem bin ich ein begeisterter Fotograf. So, so wirklich mit sehr viel Innigkeit.
Ich habe jetzt zu Beginn Ihren Satz zitiert: Fotografie ist ja Schreiben mit Licht. Mhm. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären, was Sie damit meinen, dass Fotografieren auch was Literarisches hat?
Für mich schon, weil ich wollte eigentlich früher Schriftsteller werden. Das war vielleicht ein
Traum. Sie wollen selber Bücher schreiben.
Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, man kann erzählen mit Bildern. Ne? So dieses narrative Element in Bildern. Ne? Und dann auch Fotografie bedeutet eigentlich Schreiben mit Licht. Fotograf ist das Schreiben, ne? Und Foto ist Licht. Und indem der Fotograf, Fotografin das Licht richtig beobachtet, anschaut, merkt sie, wie das Licht uns eigentlich beschreibt, umarmt. Das Licht ist eigentlich das Wesentlichste an allem. Ohne Licht können wir gar nichts sehen. Ne?
Wenn Sie sagen, mit Bildern, mit Fotos erzählen, gibt es ein Foto, an das Sie da sofort denken müssen, wo Sie vielleicht unheimlich stolz auf sich auch sind?
Ach so, das ist schon, aber es gibt mehrere, nicht nur ein Foto. Ich arbeite schon seit Jahrzehnten an einem Buchprojekt über Lagos. Das heißt Lagos, All Roads.
Also die Hauptstadt Nigerias.
Ja, nein, nicht mehr die Hauptstadt. Es war ehemalige Hauptstadt. Ist jetzt,
früher.
Ja, es ist die größte, wirtschaftlich stärkste Stadt Nigerias.
Die nigerianische Metropole.
Ja, genau. Und hoffe ich, dass das Buch demnächst rauskommt. Und da sind etliche Bilder, finde ich, erzählen tiefgehendes, hoffe ich, über Lagos, über die ganzen Jahrzehnte.
Was erzählen die?
Diese Megastädte sind oft eigentlich schwierige Städte, weil ich habe neulich darüber nachgedacht, man baut oder man kauft ein Stück Land, baut ein Haus, ein Familienhaus, in eine ruhige Gegend. 10 Jahre später ist die Gegend nicht mehr ruhig, sondern der Verkehr rast vorbei und man fragt sich, ach, was ist mit meinem Familienhaus? Solche Sachen. Oder viele Städte Nigerias, diese Infrastruktur ist noch nicht richtig ausgebaut. So, dann gibt es kaum, zum Teil kaum Strom oder Wasserversorgung und das ganze Sanitation. Es ist oft wirklich ein Durcheinander, wie man sagt auf Deutsch, ein Kuddelmuddel, die wir vor Ort versuchen dann zu meistern. Und das ist auch eben, was ich fotografiere, sehr viel, sehr stark.
Also Megastädte, Lagos in Nigeria, Dakar im Senegal, Johannesburg in Südafrika, Kairo in Ägypten. Und dann sind Sie 1991 nach Berlin gekommen. Ist Berlin auch eine Megastadt?
Nicht, aber es ist eine sehr, sehr interessante Stadt. Eine schöne Stadt, finde ich. Sehr grün und wesentlich kleiner. Es hat etwa 3,5 Millionen Einwohner. Lagos inzwischen ist vielleicht 20 Millionen, wird davon gesprochen. Johannesburg geht 8, 9, 10. Kairo ist auch über 20 Millionen. Diese Städte sind ganz, ganz anders wie Berlin. Aber Berlin hat für mich auch sehr viele Reize. Und ich bin sehr, sehr gerne hier. Und wie gesagt, ich wandere sehr gerne. Auch Berlin ist eine wunderbare Stadt zu bewandern. Und ich kann nicht Auto fahren. Und da oft in den Städten, diese Megastädte, man braucht wirklich ein Auto. Also es ist manchmal die Entfernungen so riesengroß.
Was haben Sie zuletzt in Berlin bei Ihren Spaziergängen entdeckt?
Ich bin jetzt gerade seit letzter Woche zurückgekommen aus Khartoum.
Sudan.
Und dann ist immer wieder dann diese Herbstzeit, ist für mich eine sehr, sehr intensive Zeit, weil es ist Übergang zwischen Sommer und Winter. Sommer ist vorbei, Winter ist noch nicht ganz da. Und das fasziniert mich dann. Und dann fotografiere ich solche Sachen. Und dann ist
wie sind die Menschen in der Übergangszeit?
Zum Teil noch haben die so Sehnsucht nach so dieser sommerlichen Wärme, aber sind schon so mit mehr, so ziehen so schon mehr Sachen an. Aber ab und zu sehe ich noch Menschen fast nur noch in T-Shirt. Aber die meisten haben schon jetzt Jacken an oder Herbstmantel und so weiter.
Akin Bode, Akin Bihi, in diesen Tagen muss die Frage gestellt werden, wie fühlt sich ein Schwarzer in Deutschland, in Berlin, wo Sie seit 25 Jahren als britisch-nigerianischer Fotograf, der immer wieder nach Afrika fährt und da die Megastädte fotografiert und ihre Menschen, wie fühlt sich ein Schwarzer heute in Deutschland?
Ich persönlich fühle mich gut. Ich habe immer gesagt und auch gelebt, dass wir, es klingt ein bisschen klischeehaft, wir sind alle Menschen. Ne? Das heißt, die Hauptfarbe ist wirklich nur an der Oberfläche. Was zählt, ist, wie ist, ist mein Gegenüber innerlich. Ja? Und auch diese Fähigkeit, das so schnell oder sofort, so schnell wie möglich zu sehen. Ne? Und daher bin ich immer mit dieser Einstellung mein Leben lang gegangen. Und leider gibt es immer wieder so Wellen von rassistischen so Einstellungen, nicht nur hier in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Aber dann, die kommen dann oft, ein Freund hat mir das auch erzählt, oft mit den Wahlen. Ne? Dann wird es irgendwie dann opportunistisch benutzt und dann nach den Wahlen geht es wieder weg. Und es gibt leider Überfälle auch, das ist wirklich, und gerade auch eben diese Überfälle auf die Asylantenheime, das ist wirklich noch gar nicht gut. Aber im Großen und Ganzen beobachte ich und erlebe ich auch eine europaweit Verbesserung. Das ist aber persönlich sehr subjektiv. Also ich erlebe das schon, dass es gibt mehr Toleranz und viele Europäer, so weiße Europäer, verstehen und akzeptieren Menschen mit anderen Hautfarben, so also von anderen Herkunft auch, Länder auch. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und ich erzähle immer wieder zum Beispiel von dem Jahr 2006, war die Weltmeisterschaft hier in Deutschland, Fußball-Weltmeisterschaft. Und an den Tagen, wo afrikanische Mannschaften gespielt haben, hier, also, nicht unbedingt nur hier in Berlin, haben so Leute auf der Straße mich wirklich ganz freundlich begrüßt. Und das habe ich immer gedacht, früher war das oft nicht so, aber jetzt beobachte ich immer mehr und mehr.
Wenn Sie sagen, Europäer, sind das dann die, die sich auch jetzt nicht nur als Deutsche, Niederländer, Briten, sondern als Europäer auch begreifen, die da eine andere Haltung haben gegenüber Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder Religion?
Das ist schwer so. Ich sagte nur Europäer, weil ich meinte dann, ich bin ja auch immer in Frankreich oder in Belgien, in Holland oder ich war jetzt vor kurzem in Dänemark auch. Und wie du bist, so begegnen dich dein Gegenüber. Das ist es. Und deswegen, ich bin offen. Und die meisten mir gegenüber sind auch offen. Ne? Das ist mein persönliches Erlebnis. Es gibt verkorkste, ganz schwierige Menschen, aber die gibt es überall.
Akin, wenn ich mir vorstelle, nach der Verleihung der Goethe-Medaille in Weimar, im August war das, hatten Sie in Weimar im September eine große Ausstellung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Ausstellung wäre nicht in Weimar gewesen, sondern in Dresden. Und Sie wären an einem Montagabend, wenn die Pegida-Leute da demonstrieren, durch Dresden gelaufen. Sie hätten sich vor die gestellt und gesagt, guten Tag, mein Name ist Akin Bouguer, ich bin Träger der Goethe-Medaille. Was glauben Sie, wie die da reagiert hätten, diese Pegida-Leute?
Die hätten mich wahrscheinlich ausgelacht und auch so vielleicht so Sachen geworfen und so. Sogar ein Politiker hat zu mir gesagt in Weimar, dass er wird nicht nach Dresden hinziehen zum Beispiel. Und es ist ein deutscher Politiker übrigens.
Wegen der Pegida-Leute zieht er nicht hin.
Ja, zieht er nicht hin. Und ich bin ein bisschen anderer Meinung, indem man in dieser Gegend hingeht, mit der Zeit gewöhnen sie sich an uns. An uns heißt das so, nicht europäische Herkunft. Man darf Menschen nicht verteufeln, finde ich. Und eben, wenn so eine Gruppe Menschen sagen, die sind nicht so nicht Menschen oder sie gehören nicht hierher, ich bin nicht dieser Meinung. Und dann versuche ich auf eine sanfte Art und Weise, so Soft Power, sie zu begegnen, zu entgegnen auch.
Sie sind regelmäßig in verschiedenen afrikanischen Ländern. Sie haben erzählt, Sie kommen jetzt gerade aus dem Sudan zurück. Wie erleben Sie dort in Afrika die Flüchtlingsfrage?
Die ist sehr unterschiedlich. Was mir manchmal wehtut, ist jetzt zum Beispiel in Lagos, gibt es an manchen Stellen Stände in den Großmärkten, werden so Wintermantel verkauft. Und das sind eben für die Flüchtlinge, dann die dann von Lagos aus oder von Westafrika aus über die Wüste nach Nordafrika erst und dann über das Meer nach Europa kommen wollen. Ne? Und die brauchen oft diese Wintermäntel, weil die manchmal auch im Winter dann hinfliehen oder versuchen, da hinzukommen. Beziehungsweise ist es auch in der Wüste auch manchmal nachts sehr kalt. Und daran merkt man dann, dass es immer noch dieser Strom, meistens aus Armutsgründen, ne? Weg von Westafrika nach Nordafrika und dann weiter nach Europa. In anderen Ländern ist es auch noch problematischer. In Sudan zum Beispiel gibt es Flüchtlinge aus Eritrea. Die kommen dann, weil Eritrea ist ein Nachbarland, kommen die rüber in den Sudan und dann versuchen dann weiter dann nach Nordafrika zu gehen. Und überall spürt man, hört man Geschichten oder sieht man auch Flüchtlinge zum Teil, die dann manchmal dann gestrandet sind in diesen Zwischenländern und dann arbeiten oder versuchen dann voranzukommen, auch Geld wieder zu sparen, dass sie noch weiterkommen können. Und es ist ein trauriges Kapital, aber ja, ich finde, dass viele Politiker oder ja auch Verantwortliche haben das nicht richtig kapiert, dass es gibt eine Wahnsinnsmasse von jungen Leuten in Afrika, die nicht diese Armut ausstehen möchten. Sie wollen wirklich weg und von aus ihrem Leben was Besseres machen.
Wir haben uns nicht besonders für Afrika interessiert in Deutschland. Unsere Kanzlerin hat jetzt gerade Afrika besucht. Wird es Zeit, dass wir haben das früher Entwicklungshilfe genannt, was heute wirtschaftliche Zusammenarbeit heißt, dass wir unendlich viel mehr dort tun, damit junge Menschen dort die Möglichkeit haben zu arbeiten?
Ja, das wäre ein guter Ansatz.
Wie könnte der Ansatz genau aussehen?
Ich bin kein Politiker, ich bin kein Verantwortlicher.
Aber Sie sehen mit Ihrem ganz speziellen eigenen Akin Bouguer, Akin Bouguer Blick auf die Menschen auch, in die Städte.
Es ist ein schwieriges Unterfangen. Die Verteilung muss besser, so gerechter. Das heißt, so etwa zum Beispiel die Autoindustrie. In manchen afrikanischen Ländern gibt es keine Herstellung von Autos, sondern nur montieren. Ne? Und besser wäre, wenn dann dieses Know-how vor Ort dann gemacht wird, dass da eben das afrikanische Länder zum Beispiel Autos auch herstellen. Ne?
Also die ganze Produktion.
Die ganze Produktion. Dann, ne? Und dann höre ich solche Sachen, dass dann diese ganze Patent ist sehr stark. BMW gibt diese Patente nicht weiter, solche Sachen. Ne? Wobei manche Länder, China, Indien, haben dann eben, stellen auch ihr eigenes Auto inzwischen, ne? Autos her. Was in Afrika sehr viel fehlt, wir sind nicht nur Rohprodukte-Lieferanten, sondern wir sollen wirklich jetzt mehr kommen, dass wir selbst unsere so eigene Waren herstellen auch. Dass wir dann eben nicht mehr so einfach nur so Waren importieren, sondern diese Waren selbst herstellen.
Und dann auch exportieren.
Und dann auch exportieren, bisschen, ja, vor allem auch innerhalb Afrika auch.
Welche Faszination hat Deutschland in Afrika jetzt bekommen in der letzten Zeit durch unsere Kanzlerin nicht zuletzt?
Viel Sympathie. Manche sind auch sehr von ihr angetan, persönlich von Angela Merkel. Viele reden auch zum Beispiel von der Bundesliga oder dann von den Autos, so Mercedes, BMW, VW vor allem auch. Und dann irgendwo dann spuckt dann immer noch, das ist so deutsche Arbeit, so deutscher Fleiß und solche Sachen. Das ist immer noch dann bei vielen, ne? So, die da besser bewusst sind. Aber man darf nicht unterschätzen inzwischen, wie stark auch anderen Industrieländer eine Rolle spielen jetzt in Afrika. China vor allem, aber nicht nur China, Indien auch, Türkei. Es kommt immer mehr und mehr. Es ist wirklich eine Art so Konkurrenzkampf auf dem Kontinent.
Haben Sie denn schon einen deutschen Pass?
Nein. Ich habe einen so europäischen Pass. Ich bin in England geboren und habe so einen britischen Pass. Und habe ich so diesen britischen Pass seit den 70er Jahren.
Aber jetzt kommt der Brexit. Wollen Sie dann nicht dann doch lieber einen deutschen Pass haben, wenn Sie in Berlin leben?
Ich glaube, das ist, wird immer noch so weiter bleiben, dass ich bleibe bei meinem britischen Pass.
Danke, Akin.
Bitte.
Danke, Akin Bode Akin Biji, der britisch-nigerianische Fotograf, der seit 25 Jahren in Berlin lebt und in diesem Jahr mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde. Wie alle unsere Gespräche finden Sie auch dieses im Internet auf unserer Seite deutschlandradiokultur.de. Klaus Bogatzki sagt Danke und Tschüss. Und gleich nach den Nachrichten folgt hier die Lesart, das Literaturmagazin mit Frank Mayer.